Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Francesco Bagnaia gewinnt sein viertes Rennen hintereinander. Fabio Quartararo führt trotzdem noch in der WM-Wertung. In der Moto2 und Moto3 spitzt sich das Rennen um die WM-Wertung zu. Es ging heiß her in Misano. Höchste Zeit, darüber zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP-Talk auf meinsportpodcast.de. Moment mal. Starting Grid? Nein? Ihr habt euch nicht verhört. Wir haben unsere Motorsport-Podcasts, die wir in Kooperation mit motorsporttotal.com machen, unter einem neuen Namen vereinheitlicht. Ansonsten ändert sich nichts. Ihr müsst also nicht nach einem neuen Podcast suchen oder ähnliches. Es ist das Logo neu und der Name neu. Ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Auch nicht geändert hat sich, dass wir für diesen Podcast nur die größte Expertise bekommen. Auf der einen Seite von motorsporttotal.com, Gerald Dierenberg. Hallo Gerald.
Hallo.
Und auf der anderen Seite dann doch etwas Neues, eine neue Stimme. Sie ist neu bei meinsportpodcast.de und ein absoluter MotoGP-Nerd. Herzlich willkommen, Alina Stahn. Hallo Alina.
Hi.
Alina, vorweg, bevor wir über die Rennen sprechen, MotoGP-Fan, seitdem du denken kannst?
Ja. Und drüber hinaus.
Wie hat es angefangen?
Es fing tatsächlich an mit einer großen Liebe zu Valentino Rossi, die mein Vater mir beigebracht hat. Mhm. Dann habe ich seit Kindesalter an die Rennen verfolgt und irgendwann rebelliert und wurde Casey Stoner-Fan. Dann wurde ich aber wieder zurück zu den Wurzeln Wurzeln begleitet. Und ja, auch wenn Valentino nicht mehr dabei ist, hat die Liebe nicht aufgehört, sondern ist nur größer geworden.
Gerald, ist Casey Stoner-Fan seine Rebellion?
Nein, aber damals war die Rivalität halt schon eine große Geschichte und eine, die auch für den Sport, dem Sport auch geholfen hat, weil Rivalitäten machen einen Sport halt immer populär, weil der eine ist in dem Lager, der andere in dem Lager. Es waren damals natürlich viel mehr Fans im Rossi-Lager, aber es war eine tolle Zeit damals, diese Zweikämpfe zwischen beiden und es waren Jahre, die auch die MotoGP geprägt haben.
Ja, auf jeden Fall. Alina ist jetzt neu an Bord hier und ihr werdet sie häufiger hören hier im Podcast bei meinsportpodcast.de bei Starting Grid. Auch ich muss mich noch ein bisschen an den neuen Namen gewöhnen. Aber kommen wir aufs Rennen zu sprechen und kommen wir auf dieses Wochenende in Misano zu sprechen, das Francesco Bagnaia gewonnen hat. Und er ist im Moment anscheinend das Maß aller Dinge. Alina, wie ist das Rennen denn abgelaufen, dieses Rennen dort in Misano?
Ja, in der MotoGP hieß es einfach nur, vier gewinnt. Das war der vierte Sieg in Folge für Pecco Bagnaia und damit als auch der erste Ducati-Sieger, der viermal in Folge gesiegt hat. Und der erste Italiener nach Valentino Rossi. Genau, er siegte vor Enea Bastianini und Maverick Vinales. Zum Start konnte allerdings Jack Miller seine Position behaupten und blieb erstmal in Führung vor Bastianini und Bagnaia. In der ersten Kurve kam es dann auch direkt zu einem Riesensturz mit John Zarco, Michele Pirro und Paul Espargaro. Allgemein blieb das Rennen relativ sturzreich. Auch Jack Miller stürzte in Führung und Marco Bezzecchi legte seinen vierten Platz ins Kiesbett. Bagnaia übernahm dann ab der dritten Runde die Führung vor Vinales und Bastianini. Luca Marini kämpfte auf der vierten Position. Die WM-Führung blieb weiterhin bei Quartararo, der mit dem WM-Zweiten Aleix Espargaró um Platz 5 kämpfte. So ging das Rennen natürlich auch ein bisschen weiter. Die Rundenzeiten waren extrem gut von Bagnaia, allerdings konnte er sich nicht absetzen, weil Bastianini und Vinales sehr stark pushten. Vinales verbremste sich dann schließlich und Bastianini konnte vorbeigehen. Der klebte die letzten drei Runden am Pecos Hinterrad und wir hatten ein phänomenales Rennen in den letzten drei Runden. Da Pecco aber keinen Fehler machte, fand Bastianini keine Möglichkeit, vorbeizugehen. Das halbe Feld hatte mittlerweile eine Track Limits Warning, weshalb auch ein bisschen Vorsicht geboten war. Bastianini hat sich schlussendlich in der letzten Runde in der vierten Kurve etwas verbremst und musste weit gehen, weshalb er nicht mehr zu Bagnaia aufschließen konnte und mit 0,034 Sekunden Vorsprung hat Pecco Bagnaia dann gewonnen. Vinales blieb als Dritter auf dem Podium, Luca Marini holte den vierten Platz nach Hause, Quartararo Fünfter, Aleix Espargaró Sechster Und Andreas Dovizioso hatte im letzten Rennen seiner Karriere noch Platz 12 nach Hause gebracht.
Letztes Rennen der Karriere von Andrea Dovizioso. Wir sprechen da natürlich gleich drüber. Aber wir müssen als erstes natürlich über Pecco Bagnaia sprechen, der im Moment wirklich das Maß aller Dinge zu sein scheint. Er hat jetzt aus den letzten 4 Rennen 100 Punkte geholt. Gerald, das ist im Moment eine ziemliche Dominanz, die er ausübt. Und trotzdem ist er immer noch 30 Punkte hinter Fabio Quartararo.
Ja, absolut. Also jetzt 4 absolut perfekte Rennen abgeliefert, keinen Fehler gemacht, nicht unter dem Druck jetzt von Bastianini zusammengebrochen und eben wirklich fehlerfrei das runtergefahren. Absolut starke Aufholjagd und vor allem, dass er das auch beim Heimrennen wieder umsetzt, da ist er schon unter einem speziellen Druck gestanden. Alleine am Freitag, da hatte er einen Sturz, dann hat er Alex Marquez aufgehalten, hat dadurch eine Strafe von 3 Startplätzen bekommen, ist nicht von Startplatz 2 losgefahren, sondern nur von 5. Also am Freitag hat man irgendwie den Eindruck gehabt, okay, er ist beim Heimrennen, er spürt vielleicht doch den Druck, aber am Samstag beim sehr schwierigen Qualifying, wo es ein bisschen getröpfelt hat, nass war, ein bisschen feucht war, hat er trotzdem den Sprung in die erste Reihe geschafft und damit die Strafe relativ kompensiert, weil Startplatz 5 war immer noch okay. Also da hat er keinen Fehler gemacht, schon perfekt gemacht und das Rennen war, kann man nur den Hut davor ziehen. Das wird in der WM jetzt wirklich interessant, weil ich glaube, er hat jetzt wirklich mit dieser Serie und dieser Aufholjagd mal wirklich den Grundstein gelegt, um eine realistische Chance zu haben, Weltmeister zu werden.
Er macht im Moment keinen Fehler. Ist das Selbstvertrauen? Ist das in irgendeiner Weise Vertrauen jetzt im Moment komplett ins Material? Oder ist das so eine völlig Egalhaltung? Was glaubst du da?
Es ist sicher das gewachsene Selbstvertrauen. Rein theoretisch haben wir ja vor Saisonbeginn erwartet, weil er im vergangenen Jahr im Herbst ja auch schon sehr, sehr gut unterwegs war, dass er die Saison genau so beginnt, wie er jetzt fährt und eigentlich der dominante Mann ist und der WM-Favorit ist und das für ihn ein Spaziergang wird. Aber am Anfang war das Motorrad noch nicht so ganz aussortiert. Er war noch nicht so ganz ein mit dem Motorrad. Dann kamen ein paar blöde Situationen, ein paar blöde Fehler. Und dann ist der Schwung weg gewesen, den man eigentlich vom letzten Jahr hätte mitnehmen sollen. Aber jetzt hat er den gefunden und jetzt ist er so unterwegs, wie wir es eigentlich vom ersten Rennen an gedacht hätten.
Mhm. Francesco Bagnaia gewinnt dieses Rennen. Alina, er ist von Startplatz 5 aus losgefahren. Er wurde dann ja auch noch zurückversetzt in der Starting-Aufstellung. Wie hast du das Rennen von ihm gesehen? Wie hat er dir gefallen? Ich meine, von 5 auf 1 vorzufahren und dann dieses Rennen so zu dominieren, das ist ja schon eine atemberaubende Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. War allerdings auch ein bisschen zu erwarten, wenn man die Qualifying-Zeit gesehen hat von Samstag. Er wäre ja ohne die Strafe von Platz 2 losgefahren und hatte nicht mal eine Zehntel Rückstand auf Jack Miller. Und deswegen war zu erwarten, dass er auf jeden Fall sehr pushen wird und wahrscheinlich schon am Start echt Plätze gut machen wird, was natürlich auch zum Großteil an der guten Startfunktion der Ducati liegen wird. Trotzdem finde ich ein sehr, sehr starkes Rennen, weil es waren ja wirklich alle ziemlich konkurrenzfähig. Auch Maverick Vinales hat sich ja mehrfach neben Pecco Bagnaia gezeigt und hat gesagt, hey, ich bin hier, du kannst uns nicht wegfahren. Mhm. Aber dann wirklich in den letzten 3 Runden so die Linie zuzumachen und keinen Fehler zu machen, das ist wirklich einerseits sehr großes Selbstvertrauen, andererseits eben auch wirklich gutes Fahren gewesen. Also ja. Er hat ja wirklich nichts falsch gemacht.
Gerald, wir können insgesamt sagen, das war anscheinend wirklich ein Ducati-Wochenende, weil ja, Jack Miller ist rausgefallen, aber Enea Bastianini ist auf Platz 2 gefahren. Auch Marco Bezzecchi hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, auch wenn er auch ausgefallen ist, beziehungsweise als 17. dann das Rennen beendet hat. Trotzdem kann man sagen, das war eigentlich ein sehr gutes Ducati-Wochenende. Man hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rausholen sollen, oder?
Ja, rein theoretisch hätte man schon mehr rausholen können. Wie du gesagt hast, der Miller ist gestürzt, Bezzecchi ist gestürzt. Das waren schon mal 2 Kaliber, die sie halt vorne verloren haben. Ein Marini war aber auch super unterwegs, den dürfen wir nicht vergessen, mit Platz 4. Und sie hätten rein theoretisch schon die anderen Fahrer auch noch gebraucht, weil die wären alle vor dem Fabio Quartararo ins Ziel gekommen. Und dann würde der Rückstand unter 30 Punkte jetzt mittlerweile betragen. Und das ist ja auch genau das, was wir auch vor dem Saisonbeginn schon gesagt haben, theoretisch Bagnaia als die absolute Speerspitze, dahinter kommen dann die anderen Ducati-Fahrer und Quartararo ist dann nur so 6., 7., 8. und hat damit keine Chance, Weltmeister zu werden. Ja. Und mannschaftlich gesehen kommen wir jetzt dann immer mehr in diese Situation, wo eben Bagnaia vorne ist, dann kommen andere Ducati-Fahrer und Quartararo hat keine Chance. Ne. Und das erleichtert natürlich auch zusätzlich die Aufholjagd von Bagnaia, weil beim letzten Rennen Spielberg, da hat er auch gewonnen, ein super Rennen gefahren, aber Quattro war Zweiter und hat nur 5 Punkte aufgeholt, ja. Oder Quattro hat nur 5 Punkte verloren aus seiner Sicht, ja. Und das ist jetzt natürlich eine ganz andere Situation, wenn die anderen Ducatis da halt auch reinfahren können, ja. Und wie gesagt, zwei haben's vergeigt mit Miller und Besecki, ja.
Aber wir haben ja lange Monate dann auch immer darüber gesprochen. Ducati ist so breit aufgestellt, hat so viele Fahrer, die dann auch immer vorne reinfahren können. Und sie haben aber nicht den einen Spitzenfahrer. Ich glaube, das Thema können wir abhaken jetzt. Sie haben den einen Spitzenfahrer.
Ja, absolut. Also jetzt ist Bagnaia hier die ganz klare Nummer eins. Was auch interessant war, das hat Johann Zarco am Donnerstag gesagt, weil da wurden er, Bastianini und Jorge Martin gefragt, gibt es da jetzt eigentlich eine Stallorder oder so, dass man Bagnaia jetzt wirklich hilft? Und er hat gesagt, die Ansage von Ducati war klar, wenn es um den Sieg geht, also wenn ein Ducati-Fahrer gegen Bagnaia um den Sieg kämpft, dann ist das frei. Ja, also da kann gekämpft werden. Sie sollen halt aufpassen, dass sie keine blöden Manöver reiten und dann crashen vielleicht noch beide oder dass dann Bagnaia draußen ist. Aber da darf offen gekämpft werden. Mhm. Und wenn rein theoretisch da Bastianini Bagnaia überholt hätte und gewonnen hätte, dann wäre alles okay gewesen. Auf der anderen Seite haben sie aber gesagt, wenn es jetzt nicht um den Sieg oder nicht um Podiumsplätze geht, sondern nur um Platz 4, 5, 6, dann kann man dem Bagnaia doch den einen Platz schenken und da halt noch 2, 3 Punkte halt mehr zu machen. Ja, also das ist schon das Framework, wo Ducati sagt, wir arbeiten als Team zusammen, aber wenn es um einen Sieg geht, nicht, weil es ist für das Ducati-Management auch extrem wichtig, dass die anderen Fahrer wissen, wir dürfen gewinnen, wir können gewinnen, wir sollen auch gewinnen. Ja? Und dieses Gefühl, wenn du einem Fahrer sagst, du darfst nicht gewinnen, das ist halt demoralisierend und schadet wahrscheinlich mehr, als es nutzt. Ja? Aber eben, falls wir mal die Situation haben, dass Bagnaia nur Vierter, Fünfter, Sechster ist und davor sind 2 Ducati-Fahrer, kann es durchaus sein, dass sie ihn vorbeilassen.
Ist ja insgesamt auch eine Stärke, wenn man das sagen kann. Ne? Es ist, auf der einen Seite hat sich Bagnaia selber in diese Situation gebracht, dass er auf jeden Fall ein Siegfahrer ist und die letzten 4 Rennen gewonnen hat. Auf der anderen Seite ist die Tiefe nach wie vor da und es wird keine Stallorder geben. Das kann ja als Team, ist das ja eine unglaubliche Stärke.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, Quattro ist Einzelkämpfer bei Yamaha, obwohl es bei Morbidelli jetzt schon ein bisschen aufwärts gegangen ist, obwohl er gestürzt ist, aber die Leistung war eigentlich schon jetzt besser als zuletzt. Aber Quattro ist da halt komplett Einzelkämpfer. Aleix Espargaró war auch immer jetzt Einzelkämpfer bisher, aber jetzt kommt Vinales so stark auf. Das heißt, jetzt hat Aleix auch eine Referenz. Was macht zum Beispiel Vinales besser? Warum ist er schneller? Ja, also er hat zum Beispiel hier gesagt, er hat vom Freitag auf Samstag die Abstimmung von Vinales übernommen, weil die einfach besser war, ja. Und da kommt jetzt mal da kriegt Aleix Espargaró mal jetzt eine Hilfe, ja. Aber die Mannschaftsleistung oder die Mannschaftspower, die Ducati hat, ist natürlich immer noch gewaltig.
Ja. Alina, Jack Miller und Nea Bastianini sind beide ausgeschieden, beziehungsweise nicht ausgeschieden, Besecki am Ende auf Platz 17. Jack Miller ist ausgeschieden. Was ist bei denen falsch gelaufen?
Ja, also Besecki hat sich ja dazu geäußert, dass er einfach versucht hat, die Pace von Vinales mitzugehen und er wollte unbedingt da dranbleiben. Klar, natürlich bei einem Heimrennen, wenn du da von der dritten Position startest, da möchtest du natürlich auch alles geben, das Podium heimzuholen. Hat dann allerdings nicht geklappt. War sich auch nicht so ganz sicher, ob er jetzt zu hart gebremst hat, also ob er zu früh oder zu spät gebremst hat, weil Vinales vor ihm anscheinend sehr früh auf die Bremse gegangen ist. Und Jack Miller hat halt versucht, sich eine Lücke aufzufahren und das hat aber leider nicht gereicht. Also seine Pace war zwar gut, aber er hat keine Lücke herausfahren können und ist deshalb einfach gestürzt, Vorderrad weggeklappt. Ist ein Pech, kann leider passieren, aber man muss halt alles geben, um irgendwie versuchen, wegzufahren.
Aber ist das nicht ein bisschen zu häufig Pech bei Jack Miller? Wir haben hier in diesem Podcast dann auch schon häufiger darüber gesprochen, dass Jack Miller gerne mal so eine Position dann auch wegschmeißt.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird vielleicht auch einer der Gründe sein, warum sich dann Ducati jetzt letztendlich getrennt hat. Weil klar, es ist schön, wenn man siegt, aber dann doch lieber einen zweiten, dritten, vierten Platz mitnehmen, anstatt ins Kiespad zu fallen. Gut, für Jack Miller wäre jetzt vielleicht ein Regenrennen ganz gut. Da würde er sich bestimmt nochmal drüber freuen. Aber ja, er pusht zu hart vielleicht an manchen Stellen. Und vielleicht ist ihm das irgendwann mal eine Lehre. Und er versucht dann wirklich mal es ins Ziel zu bringen.
Gerald, wie siehst du diesen Ausfall von Jack Miller? Weil ich habe gestern gedacht, ja, das ist mehr von dem alten Kram, den wir einfach zu häufig in den letzten Jahren miterlebt haben bei ihm.
Ja, er hat gesagt, er ist ganz leicht von der Linie abgekommen. In der Kurve davor, dann war vielleicht der Reifen ein bisschen schmutzig und er ist weggerutscht. Wir haben ja einige Stürze in der Anfangsphase gesehen. Es sind die meisten Fahrer mit dem harten Vorderreifen gefahren. Und es haben die Fahrer auch gesagt, speziell nach dem Moto2-Rennen, dass die Gripverhältnisse am Anfang nicht optimal waren und das einfach erst gedauert hat, bis da die Verhältnisse optimal waren. Und da haben es vielleicht ein paar ein bisschen übertrieben einfach, ja, ganz, ganz gelinde gesagt. Zu Jack Miller, er hat am Ende gesagt, also er hat gesagt, die Rundenzeiten, die am Ende Bagnaia und Bastianini gefahren sind, das hat ihn voll überrascht, das hätte er nie fahren können. Mhm. Also er hat gesagt, auf diesem Level wäre er nicht. Sagt natürlich auch aus, warum er nächstes Jahr nicht mehr für Ducati fährt, dass er da eben diesen Platz verloren hat. Trotzdem, es wäre wichtig gewesen, dass er ins Ziel kommt, ohne Sturz, weil ich glaube schon, dass er vielleicht Vierter oder Fünfter gewesen wäre, so im Bereich von Marini, und hätte damit eben auch Quartararo wieder Punkte weggenommen. Ja, also das ist schon aus Ducati-Sicht ein bisschen ärgerlich, ja, dass ein PCK als Rookie, wie Salina gesagt hat, beim Heimrennen, vielleicht ein bisschen übertrieben hat, okay, er ist Rookie, ja, kein Problem, ja, und er ist mit Abstand der beste Rookie in diesem Jahr, da gehört sowas dazu, ja, der macht das nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr beim Heimrennen in Misano, ja, aber Miller, ja, er ist halt so, wie er ist, ja, ein cooler Typ, aber es gibt andere Rennfahrer, die schneller sind und konstanter sind.
Ja. Ein Wort noch zu Luca Marini, der hat wirklich einen hervorragenden Eindruck in diesem Wochenende hinterlassen, Gerald.
Ja, Marini ist ein sehr gutes Wochenende gefahren, wie du gesagt hast. Natürlich im Qualifying war er dick langsamer als Bezzecchi und der fährt ja das alte Motorrad, was aber kein Nachteil ist, wie man an Bastianini sieht. Und Marini, er ist so ruhig und steht dann quasi immer ein bisschen im Schatten von einem Bezzecchi oder man sagt immer, ja, er ist halt nur der Halbbruder von Valentino Rossi oder so und fährt deshalb MotoGP im Team von VR46. Aber der macht sich und der wird immer besser und der wird immer, immer, immer besser. Er hat gesagt, es fehlt noch ein kleiner Schritt, um es wirklich aufs Podium zu schaffen. Und er sagt, da müssen sie noch bei der Arbeitsweise was ändern. Weil er meint, sie ändern am Freitag immer noch ein bisschen was am Setup herum und das kostet ihnen ein bisschen Zeit, Arbeitszeit, bis sie dann aufs Level kommen und dann ist aber schon Qualifying und so und dann geht es schon eigentlich um die Wurst. Ja. Und er meinte eben, sie müssen das so hinbekommen, dass sie vom ersten Training an schon perfekt sortiert sind und er komplett pushen kann und ans Limit gehen kann, weil danach ist er automatisch in Q2, kann sich aufs Qualifying konzentrieren. Dann ist das Wochenende schon anders, weil du im vierten Training wirklich in Ruhe arbeiten kannst fürs Rennen, dann kannst du eine gute Startposition herausfahren, bist besser vorbereitet fürs Rennen, hast eine bessere Ausgangsposition, dann klappt es vielleicht mit dem Podest. Also das sagt er, das ist der Punkt, dass sie am Freitag einfach besser aussortiert sein müssen von Beginn an. Da ist er zuversichtlich, dass es demnächst mal klappt mit dem ersten Podestplatz.
Und abschließend zu Ducati muss ich dich noch fragen, Gerald, du hast in deiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, hast du Jorge Martin rausgenommen. Warum?
Ja, also es ist, in Spielberg hat es wirklich geheißen, dass Martin den Platz im Ducati-Werksteam bekommt und er ist davon auch ausgegangen. Wie es dann am vergangenen Wochenende komplett überraschend kam da diese Ankündigung von Ducati, dass es Bastianini wird, weil eigentlich hat man gesagt, das wird wahrscheinlich am Mittwoch oder am Donnerstag vor Misano passieren. Und Martin ist da scheinbar auch ziemlich überrascht worden davon, weil am Donnerstag, wie in der Presse, da gab es eine zweite Pressekonferenz mit den Fahrern, die für nächstes Jahr eben bestätigt wurden bei anderen Teams oder Verträge verlängert wurden. Der war echt angepisst, ja, muss man echt so sagen, und sauer, weil er wirklich damit gerechnet hat, dass er da diesen Platz im Werksteam bekommt. Er hat aber einen guten Vertrag ausgehandelt, weil er dadurch, dass er nicht im Werksteam fährt, bekommt er eine zusätzliche Prämie und er ist dann im nächsten Jahr der zweitbestbezahlteste Ducati-Fahrer nach Bagnaia, also wird mehr verdienen als Bastianini. Und er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, kann aber einseitig nach einem Jahr sagen, okay, ich gehe woanders hin, ja. Also der Vertrag ist eigentlich aus seiner Sicht recht gut. Technisch wird er auch unterstützt. Er kriegt gleiches Material wie das Werksteam, gleiche Unterstützung und alles. Aber er war schon sehr, sehr sauer und sehr schlecht aufgelegt und hat auch gemeint, wenn er da früher gewusst hätte, dass es in diese Richtung geht, dann hätte er das Angebot oder die Gespräche, die es von Honda gegeben hat im Frühling offenbar, hätte er das ernster genommen und näher verfolgt. Ja, also der war hier wirklich nicht gut aufgelegt, vor allem am Donnerstag. Und man muss sagen, die Leistung, die Bastianini zeigt, die rechtfertigt das und jetzt mit dem Rennen absolut. Und wenn du dir auf der anderen Seite anschaust, wo Martin herumgefahren ist, war er doch einen Schritt hinter den anderen Ducati-Fahrern vorne. Ja, also war jetzt kein gutes Wochenende für Martin insgesamt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie die Beziehung mit Ducati irgendwie beschädigt hat oder so. Keine Ahnung. Es wird für ihn auch sicher sehr schwer werden, irgendwo einen anderen Platz zu finden, weil in den Top-Teams sind die Verträge eigentlich alle für die nächsten 2 Jahre geschlossen. Also da hat er sich ein bisschen in eine Sackgasse manövriert, offenbar. Aber er hat trotzdem optimales Material. Also wenn er alles zusammenbringt, dann kann er im nächsten Jahr auch um den WM-Titel fahren. Das ist sicher möglich. Nur das muss er halt fahrerisch mit seinem Team halt umsetzen.
Mhm. Insgesamt war es allerdings ein gutes Wochenende für Ducati. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Bagnaia gewinnt vor Enea Bastianini. 4. Platz für Luca Marini und 9. Platz für Jorge Martin. Und am Ende müssen wir dann auch sagen, Bezzecchi und Miller sind ausgeschieden, / konnten keine Punkte holen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir natürlich über die anderen Teams sprechen. Dann müssen wir über Aprilia sprechen, weil die machen nach wie vor einen hervorragenden Eindruck. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Aprilia ist so ein bisschen unser Lieblingsthema hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de, weil die machen in dieser Saison einen riesen Job. Und Maverick Vinales hat nach kurzer Eingewöhnungszeit inzwischen auch so richtig Liebe an dem Motorrad gefunden. 3. Platz am gestrigen Tag, Aleix Espargaró auf Platz 6. Alina, von außen betrachtet, und du hast die ganze Saison dann ja auch gesehen, was macht Aprilia deiner Meinung nach richtig und was machten sie auf dich für einen Eindruck?
Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich freue mich echt sehr für das Team. Als Aleix dann dieses Jahr den ersten Sieg geholt hat, fand ich absolut klasse. Es war wirklich bombastisch. Und auch Vinales macht einen ziemlich guten Eindruck. Also er war ja bei Yamaha vorher ziemlich unglücklich gewesen. Und jetzt mit dem 3. Podium für ihn auf der Aprilia wirkt das einfach echt gut. Er wirkt auch wesentlich zufriedener und auch das Team arbeitet gerade einfach echt gut zusammen. Sowohl Vinales als auch, also Vinales ist ja auf die 3 gefahren und Aleix hatte den 6. Platz reingeholt. Es ist ein Top-Ergebnis für das Team, dafür, wenn man mal überlegt, wie es vielleicht vor 1-2 Jahren noch aussah. Mhm.
Gerald, Aleix Espargaró auf Platz 6 und den hat man eigentlich mal so ein bisschen vorne gesehen gegenüber Maverick Vinales. Maverick Vinales brauchte so ein bisschen Zeit, aber wir können inzwischen sagen, dass Maverick Vinales sich an dieses Motorrad anscheinend sehr gewöhnt hat. 3 Podien in den letzten 4 Rennen, das ist eine sehr starke Leistung von Vinales.
Ja, und gleichzeitig das letzte Podium von Aleix ist schon länger her. Ja, ich glaube, das war Mugello. Also das sind schon einige Rennen vergangen, wo er nicht mehr am Podium war. Vinales ist voll da. Ich habe mir sogar schon am Samstag gedacht, ich glaube, der könnte sogar gewinnen. Ja, oder vielleicht bis zum Schluss um einen Sieg mitkämpfen. War auch lange mit dabei, am Ende hat er ein bisschen abreißen lassen müssen. Aber insgesamt, Vinales ist da. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, Misano ist eine Strecke, die ihm liegt. Der war in der Vergangenheit schon immer schnell und gut. Und auf der anderen Seite war das eine Strecke, die Aleix Espargaró nie so gut gelegen ist. Ja, also er hat gesagt, er wusste, Spielberg wird schwierig und Misano wird schwierig. Er ist 2-mal Sechster geworden und er hat gesagt, früher, vor einem Jahr, hätten wir bei Aprilia mit einem 6. Platz eine Party geschmissen. Heute sind wir etwas enttäuscht, aber trotzdem ist es ein respektables Resultat aus seiner Sicht. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wirklich ehrlich sind und wir auf den WM-Stand schauen, er ist jetzt überholt worden von Bagnaia, ist jetzt Nummer 3., hat 33 Punkte Rückstand. Also ob er diese 33 Punkte auf Quartararo noch aufholen kann, bezweifle ich, ehrlich gesagt. Aber das größte Problem ist, dass Bagnaia jetzt vor ihm ist. Mhm. Und wenn Bagnaia in dieser Form weitermacht, dann wird er den Bagnaia in der WM nicht mehr überholen. Also ich glaube, wir können noch verrückte Regenrennen bei den Überseerennen sehen, wo alles noch passieren kann. Aber rein realistisch gesehen würde ich mal sagen, dass der WM-Zug jetzt langsam ohne Espargaro abfährt. Aber wenn er die WM trotzdem auf Platz 3, sagen wir mal, beendet, ist das trotzdem insgesamt eine super Saison, weil wir dürfen nie vergessen, wo Aprilia herkommt.
Ja, ja. Das wollte ich nämlich sagen. Aprilia kommt davon her, dass sie ja noch Zusatztesttage hatten, beziehungsweise dass sie dann auch noch Goodies hatten, die sie jetzt nicht mehr haben und sind trotzdem jetzt wettbewerbsfähig. Und Aleix Espargaró, das müssen wir auch dazu sagen, hat in den letzten drei Rennen, wo Fabio Quartararo vielleicht nicht so unbedingt super aufgefahren ist, trotzdem gegenüber Quartararo Punkte verloren. Und Francesco Bagnaia fährt ja seit vier Rennen so ein bisschen in seiner eigenen Liga. Das muss man dann auch, so fair muss man sein und das dann auch dazu sagen. Und trotzdem bleibt es ein extrem gutes Jahr für Aprilia und Maverick Vinales und Aleix Espargaró. Inzwischen kann man ja auch sagen, die beiden fahren absolut auf Augenhöhe und da gibt es jetzt keinen Nummer-1-Fahrer und Nummer-2-Fahrer, oder?
Ja, da gibt es keine Nummer-1 und keine Nummer-2. Wie gesagt, dadurch, dass ich glaube, der WM-Zug langsam abfährt ohne Aleix, ist es auch müßig, über irgendeine Stallorder oder so zu diskutieren zwischen den beiden. Maverick hat gesagt, klar, wenn es die Chance gibt, würde er ihm helfen, aber realistisch gesehen glaube ich nicht, dass da noch eine WM-Chance besteht. Interessant wird das Ganze dann nächstes Jahr, weil dann hat Aprilia eben diese Concession-Vorteile nicht mehr. Wie sich das auswirken wird, weil wir haben bei KTM zum Beispiel gesehen, dass sich das doch teilweise stärker ausgewirkt hat, als man gedacht hat. Gleichzeitig bauen sie das Satellitenteam mit RNF auf. Da sind die Fahrer Miguel Oliveira und Rolf Fernandez bestätigt. Das ist natürlich auch eine zusätzliche Arbeitsbelastung. Man hat natürlich den Vorteil, man hat vier Leute auf der Strecke. Man kann mehr Daten sammeln, man kann mehr mit Setups checken und so. Aber es ist einfach auch insgesamt eine viel größere Arbeitsbelastung und wird man einfach sehen, ob Aprilia die Leistung, die sie jetzt haben, konsolidieren können, weil man muss auch so realistisch sein, die Konkurrenz bleibt nicht stehen. Ducati wird sicher für nächstes Jahr wieder weitere Entwicklungsschritte machen und da muss Aprilia auch nachziehen. Ja? Und da wird man sehen, ob sich dieser Verlust der Concessions auswirkt langfristig oder nicht. Ja? Aber spannend ist es auf jeden Fall. Also das ist schon auch mit RNF, also bin ich wirklich gespannt mit Miguel Oliveira und Rolf Fernandez, wie die sich schlagen werden mit der Aprilia. Ja, es hat Vinales hat ja eine Zeit lang gebraucht, aber jetzt ist er da. Also ich glaube schon, dass Oliveira vor allem hier auch gut mit der Aprilia zurechtkommen wird. Sicher nicht gleich vom Anfang weg, aber nach einem halben Jahr oder so sollte er sich ja auch mitmischen können.
Alina, was erwartest du noch von Aprilia zum Rest dieser Saison?
Ja, natürlich vielleicht den ersten Vinales-Sieg auf Aprilia. Könnte passieren. Wie gesagt, wir haben ja jetzt die Überseerennen bald. Da weiß man nie, was kommt. Da kann es total in Regen enden. Und dann sind auch mal wieder andere Fahrer stark. Würde ich ihm wünschen, wäre ganz cool. Ansonsten denke ich mal, dass sie ähnlich stark wie jetzt weitermachen werden und sich so in den Top 10 einpendeln werden. Und dann wird man halt sehen, ob Aleix mal vorne ist oder ob Maverick vorne ist.
Wir werden sehen. Auf jeden Fall hier wieder ein richtig gutes Ergebnis für Aprilia mit Platz 3 und Platz 6. Und wir haben jetzt lange nicht über ihn gesprochen, aber wir müssen jetzt über ihn sprechen und wir werden natürlich über ihn sprechen. Wir müssen über Fabio Quartararo sprechen. Er ist so ein kleines bisschen nicht in der Versenkung verschwunden, aber über ihn wird nicht mehr so richtig viel geredet. Und er hat immer noch trotzdem 30 Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung auf Francesco Bagnaia. Jetzt hier wieder Platz 5. Gerald, ist es im Moment, dass Yamaha nicht mehr kann oder dass Fabio Quartararo sagt, hier, ich übertreibe es nicht, ich versuche erstmal meine Punkte zusammenzuklauben und meine Strecken kommen noch, weil das hier war ja eine klare Ducati-Strecke.
Ja, die Yamaha kann nicht mehr momentan. Mhm. Und also wir hatten einmal das eine Problem, eben dieser leichte Regen, den wir im Qualifying hatten. Und die Strecke war zwar eigentlich trocken, aber die weißen Linien und die Randsteine waren feucht und extrem rutschig. Und da heißt es, ist immer die Faustregel, man muss sich von den Randsteinen und weißen Linien weghalten, weil sonst rutscht du aus und stürzt und bist weg. Das Problem, speziell für Quartararo war, dadurch konnte er in einigen Kurven die Randsteine nicht nutzen und nicht seinen Kurvenspeed, seinen Vorteil beim Kurvenspeed ausfahren und dadurch stand er nur auf Platz 8. Und wenn du vor dir so viele Ducatis und Aprilias hast, dann kannst du nicht überholen. Und er hat gesagt am Samstag, ich habe keine Ahnung, wie ich da überhaupt den überholen kann. Mhm. Ja. Er hat natürlich Glück gehabt, dass da ein paar Ducatis halt gestürzt sind vor ihm und er Plätze gut gemacht hat. Aber das war ihm klar, dass da kann er nicht viel mehr machen. Da geht einfach nicht mehr. Ja. Und es sind 30 Punkte, aber ich glaube, diese 30 Punkte wird es nicht mehr lang geben. Weil wenn wir jetzt einfach auf die nächste Strecke schauen, Aragon, da war Fabio Quartararo noch nie gut seit der MotoGP-Fahrt. Das war immer schwieriges Terrain. Und du hast, wenn du dir die Streckencharakteristik von Aragon anschaust, im letzten Sektor diese enge Schikane und dann nachher eine ewig lange Gerade, dort wird er chancenlos sein. Ja? Ja. Also gegen die Ducati Amaras, die fahren dort links und rechts an ihm vorbei. Ja, da hat er keine Chance. Ja? Und wenn dann rein theoretisch Bagnaia gewinnt und er ist wieder so auf Platz 5, 6, 7 herum, na, kannst du daraus rechnen, dass dann schon die 30 Punkte halbiert sind. Und dann kommen wir nach Motegi, eine absolute Stop-and-Go-Strecke. Okay, wir sind dort seit 2019 nicht gefahren und die Motorräder haben sich sehr weiterentwickelt seit damals, aber vom prinzipiellen Charakter extrem Stop-and-Go, absolute Ducati-Strecke. Und wenn du dann wieder rechnest, rein theoretisch, Bagnaia gewinnt, dann ein paar Ducatis, dann noch die Aprilias und danach kommt Quartararo auf 6, 7, 8, dann könnten die schon egalisiert sein, die Punkte. Ja? Oder Bagnaia führt sogar nach Motegi schon die WM an. Ja? Also für Quartararo sieht das momentan nicht sehr gut aus.
Fabio Quartararo auf der Yamaha. Und die Yamaha, müssen wir ja auch sagen, dass die einfach stecken bleibt in der Entwicklung im Moment. Wir haben Andrea Dovizioso auf Platz 12, der hat sein letztes Rennen jetzt hier gefahren. Er ist zweitbester Fahrer auf der Yamaha gewesen. Dann haben wir noch Darren Binder, der ist auf Platz 16 am Ende eingefahren. Ja, und Franco Morbidelli hat das Rennen nicht beendet, weil er am Anfang in diesen Crash dann verwickelt war. Es läuft einfach überhaupt nichts zusammen beim Yamaha. Und jetzt kommen sie ja Richtung Heimat eigentlich erst noch.
Naja, man muss schon sagen, Morbidelli hat schon Fortschritte gemacht. Mhm. In den vergangenen Wochen, es waren kleine Fortschritte, aber kontinuierliche Fortschritte. Und er hat sich da jetzt auch locker für Q2 qualifiziert, war auf Startplatz 11. Also das sind schon Fortschritte zu sehen. Ja. Misano ist natürlich sein Heimrennen, die Strecke kennt er perfekt. Die sind dort oft mit der VR46-Akademie mit Superbikes unterwegs. Da haben die Italiener, die dort viel trainieren, nochmal einen kleinen Vorteil, ganz klar. Also das war schon ein Fortschritt und im Rennen war es so, er hat gesagt, dass die Gian Antonio direkt vor ihm gestürzt ist und er konnte dann nicht mehr richtig ausweichen, ist auch gestürzt. Ja, blöde Situation, hat ihn sehr geärgert. Aber da ist ein Aufwärtstrend erkennbar. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Testfahrten am Dienstag und Mittwoch in Misano, weil Fabio Quartararo hat angekündigt, da bekommen sie wirklich den ersten Prototypen für nächstes Jahr. Also es soll auch der neue Motor dabei sein, von dem sich ja Quartararo extrem viel erhofft, dass er da einfach mehr Leistung hat, mehr Motorleistung. Und da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, ob wir A, dieser neue Motor kommt und B, was er dann nach dem Test darüber sagt.
Ja, es wird diesen Test geben oder diese beiden Testtage und Fabio Quartararo hat dann hoffentlich dann auch noch ein bisschen eine Möglichkeit, was zu testen. Aber geht noch was Richtung Ende der Saison mit diesem Prototypen da? Oder kann man überhaupt noch was für die alte Saison jetzt hier machen?
Nein, also das der neue Motor ist ja vom Reglement her, darfst du die Motorspezifikation nicht ändern. Genau. Also die fahren das jetzt die Saison so zu Ende, wie es ist. Wie gesagt, Aragon und Motegi sind in der Theorie extrem schwere Strecken für Yamaha. Also es könnte wirklich sein, dass also die 30 Punkte halt weg sind, ja, wenn man nach Japan. Auf der anderen Seite kommt dann Thailand, Buriram. Da war Quartararo 2019 extrem stark, liegt der Yamaha die Strecke. Also dort könnte er wieder zuschlagen. Dann kommen wir nach Australien, eine sehr flüssige, schnelle Strecke. Dort muss er auch schauen, dass er vorne dabei ist und Bagnaia schlägt. Malaysia wieder, kann schwierig werden. Das sehe ich eigentlich auch Ducati im Vorteil. Und Valencia, im vergangenen Jahr waren dort drei Ducatis vorne. Ja, also im Endeffekt von der reinen Theorie hat Bagnaia 1, 2, 3, 4 Strecken, die ihm noch gut liegen könnten und Quartararo 2. Ja. Aber das ist reine Theorie, wie gesagt. Bei den Überseerennen kann viel passieren, aber das ist in der reinen Theorie schaut es für Quartararo und Yamaha halt nicht so perspektivisch gut aus.
Alina, wie schaust du auf Yamaha? Dein Lieblingsfahrer Valentino Rossi hat 8 Jahre für Yamaha gefahren und war in den letzten Jahren dann auch nicht mehr wirklich konkurrenzfähig. Wie schaust du im Moment auf das Team und ihre Probleme?
Dass Yamaha öfters mal Probleme hat, ist ja nichts Neues. Das wissen wir ja auch aus der Zeit mit Valentino Rossi oder eben auch mit Maverick Vinales. Ich sehe das jetzt auch ähnlich wie Gerhard, dass es schwierig werden könnte in den nächsten Rennen. Mal so auf Aragon gesehen zum Beispiel, da hat letztes Jahr Bagnaia gewonnen und Quartararo ist nur Achter geworden. Könnte eine schwierige Nummer werden. Die müssten halt auf jeden Fall gucken, dass sie so viele Punkte wie möglich heimholen und möglichst ja dann vielleicht vor Bagnaia liegen. Genau, ja. Quartararo an sich macht ja von den Yamahas her auf jeden Fall den besten Job gerade. Und Morbidelli, ja, da gilt es halt abzuwarten, ob er sich jetzt bessert. Er hat ja, soweit ich weiß, nächstes Jahr auch nur einen Einjahresvertrag. Also er müsste sich dann nach 2023 was Neues suchen, wenn er sich nicht sonderlich steigert. Und dann ist jetzt halt auch die Frage, wie läuft es bei den Tests? Findet die Yamaha vielleicht im aktuellen Setting noch was, was vielleicht ein bisschen mehr Grundspeed reinbringt? Oder da müssen sie das Beste mit dem machen, was sie jetzt haben.
Das ist ja ein Thema, was wir die gesamte Saison schon da haben. Das Beste draus machen, was sie haben. Und das war einfach nicht viel, Gerald, in dieser Saison, was sie hatten. Also außer Quartararo.
Ja, aber Quartararo macht das Beste aus der Situation im Endeffekt. Mhm. Ja, also ihm kann man nichts vorwerfen. Und er hat auch letztens mal gesagt, er sieht selber, dass Bagnaia momentan der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Und er hat jetzt für sich selbst nicht den absoluten Druck, den WM-Titel auf Biegen und Brechen verteidigen zu müssen. Ja, weil er kennt seit Anfang der Saison die Situation, in der er ist, dass die anderen, also Ducati und Aprilia, noch einen Schritt gemacht haben und Yamaha einfach zu wenig. Wenn du dir anschaust, teilweise Rundenzeiten, da ist Ducati um eine halbe Sekunde schneller als im Vorjahr und Bagnaia und Quartararo vielleicht nur um 2,5 Zehntel. Ja, und das ist halt dann ein Unterschied, wo du Probleme hast. Ja, wir kennen die Qualifying-Stärke von Quartararo, aber er hat in diesem Jahr nur eine einzige Pole-Position erobert. Ja, das sind einfach Zahlen, die das Ganze auch untermauern. Ja. Er macht das Beste, wie gesagt, schauen wir mal, was da beim Test rauskommt, perspektivisch für nächstes Jahr, ob da ein stärkerer Motor wirklich kommt und da Yamaha einen Schritt machen kann, dann werden wir sehen, ob er nächstes Jahr technisch einfach bessere Voraussetzungen hat, um gegen diese Ducati Armada kämpfen zu können. Bisher hat er es ja eigentlich gut gemacht, also im Fabio kann man keinen Vorwurf machen, weil im Endeffekt hat er nur einen Bock geschossen in diesem Jahr und das war in Assen mit dem übermütigen Überholmanöver gegen Aleix Espargaró, aber sonst ist er im Endeffekt eine fehlerfreie, perfekte Saison aus seiner Sicht mit seinen Voraussetzungen gefahren.
Und er hält sich noch fest an dieser WM-Führung. Wie lange? Das ist noch die Frage. 6 Rennen haben wir noch, die vor uns liegen und Fabio Quartararo führt mit 30 Punkten Vorsprung im Moment vor Francesco Bagnaia. Ein Wort noch, Gerald, zu Andrea Dovizioso. Der hat sein letztes Rennen bestritten und ja, es ist so eine Randnotiz gewesen für einen, der in den letzten Jahren ja auch die MotoGP mit geprägt hat.
Ja, aber es war, glaube ich, wirklich richtig, die richtige Entscheidung zu sagen, in Misano hört er auf und macht Schluss. Beim Heimrennen, er wurde gefeiert, er wurde im Fahrerlager gefeiert, er wurde auf den Tribünen auch nochmal gefeiert, am Ende verabschiedet. War schön. Er selber hat gesagt, er ist zu rational, um zu emotional zu werden. Ja, also ja, wie er halt ist, ja. Hat das genossen, hat sich feiern lassen und Platz 12 ist eigentlich für das, wie schwierig seine Saison gelaufen ist, eigentlich ein gutes Rennen gewesen, muss man sagen. Ja, also hat sich da würdig verabschiedet und wird sich jetzt in Zukunft an neuen Projekten widmen.
Also Andrea Dovizioso am Ende auf der 12, du hast es gesagt, eigentlich ein ganz gutes Rennen für das, wie er in den letzten Rennen einfach nicht richtig konkurrenzfähig war. Fabio Quartararo am Ende auf Platz 5. Es bleibt weiterhin ein schwieriges Jahr für die Yamaha. Ein schwieriges Jahr und das ist das letzte Jahr, ist es natürlich auch für die Suzuki und da müssen wir auch kurz drüber sprechen. Wir haben nicht Juan Mir, der gefahren ist, sondern Watanabe, der gefahren ist. Der ist nicht unter den ersten 15 gewesen und Alex Rins ist am Ende auf Platz 7 gewesen. Was war mit Juan Mir, Alina?
Genau, der hatte sich ja verletzt und wurde für unfit erklärt. An sich sehr schade, dass er dann jetzt verletzt war und so dieses Wochenende nicht an den Start gehen konnte. Ja gut, es war vielleicht auch ein bisschen zu erwarten, dass natürlich der Ersatzfahrer nicht so gut sein würde wie Jean Mir. Aber die Suzukis haben ja auch in letzter Zeit etwas gestruggelt und waren doch nicht so fit, wie man es eigentlich erwartet hätte.
Mhm. Kazuki Watanabe ist der Ersatzfahrer gewesen für Juan Mir. Fährt Juan Mir noch, Alina, diese Saison? Oder was weißt du darüber?
Mein letzter Stand war, dass es eigentlich noch relativ offen ist, ob er fährt oder nicht. Also ich würde sagen, klar, wenn er fit wäre, würde er auf jeden Fall direkt wieder fahren. Er hat ja auch die Aussicht, dass er, oder er ist ja jetzt offiziell bei Honda für nächstes Jahr bestätigt. Und eigentlich sollte er dann schon noch die Rennerfahrung mitnehmen, um dann nächstes Jahr auf Honda dann auch wirklich durchzustarten.
Mhm. Gerald, was hast du gehört von
Honda? Also ich hab die Entry-List für den Test, jetzt habe ich noch nicht, stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen. Also ich weiß nicht, ob er beim Test dabei sein wird. Aber ich gehe schon davon aus, dass er in Aragon wieder fahren wird. Also Suzuki hat auch keinen Ersatzfahrer nominiert. Dass Watanabe hier gefahren ist, war ein One-Off. Und ich finde, er hat das gar nicht einmal so schlecht gemacht, wenn du bedenkst, er hat gesagt, er ist vor 2 Jahren das letzte Mal einen MotoGP-Test gefahren und wird da jetzt da so ins kalte Wasser geschmissen. War okay. Er hat einen Sturz gehabt am Samstag, war das, glaube ich. Sonst hat er sich eigentlich aus den Problemen rausgehalten, hat auch beim Überrunden brav Platz gemacht. Und das Lustige ist, wenn du dir das Zielfoto ansiehst, wie Bagnaia und Bastianini da nebeneinander die Zielgerade runterfahren, siehst du im Hintergrund Watanabe, dann könnte man meinen, dass Suzuki ist wieder auf dem Podium, ja. Aber nein, er war überrundet, ja. Ja, und bei Alex Rins, ja, da ist ähnlich, die Misano ist jetzt nicht so die optimale Suzuki-Strecke und da ging halt auch nicht viel, konnte halt auch viele Fahrer einfach nicht überholen. Mehr ist da auch nicht drin, ähnlich wie bei Quartararo.
Mhm. Also Suzuki dann eher wieder mit einem Wochenende zum Vergessen. Alex Rins am Ende dann aber auf Platz 7 gefahren. Wir wollen natürlich auch noch über Honda und die KTM sprechen. Und dann lass uns da einmal als erstes nochmal über die Honda sprechen. Da war Stefan Bradl wieder mit dabei und von der Partie ist am Ende 14. geworden. Alex Marquez ist auf der 10 am Ende eingefahren und wir haben noch Takaaki Nakagami auf Platz 15. Gerald, Marc Marquez war gestern im Fahrerstand oder im Führungsstand von Honda zu sehen. Wenigstens ist er dabei.
Ja, er ist am Freitag nach Misano gekommen und die gute Nachricht ist, er hat am Samstag den Check der Ärzte gehabt, weil er war ja auch für nicht fit erklärt und den Check hat er bestanden. Das heißt, er darf am Dienstag den Test bestreiten und das wird er auch tun. Er hat gesagt, er ist körperlich noch nicht bei 100%. Er hat erst in den vergangenen 1,5 Wochen das Training intensivieren können. Es fehlt schon noch einiges, um zur optimalen Fitness zu kommen. Aber es ist jetzt für ihn mal wichtig, in Ruhe diesen Testtag zu haben. Wie viele Runden er fahren wird, bleibt abzuwarten. Und dann sieht er einfach, wie er sich am Motorrad fühlt. Hat er die Kraft? Kann er fahren? Ist das alles okay vom Gefühl her und so? Von Honda könnte es auch ein paar Entwicklungen geben für nächstes Jahr, dass er auch da ein bisschen Feedback geben kann in eine neue Richtung für nächstes Jahr. Und am Dienstag am Abend, beziehungsweise er hat gesagt, eigentlich müsste er eine Nacht drüber schlafen und dann schauen, wie sich sein Körper am Mittwoch anfühlt. Und dann wird entschieden, ob er auch am Mittwoch fährt. Und dann wird man nach diesem Test dann entscheiden, kann er in Aragon tatsächlich schon wieder sein Comeback feiern oder ist es noch besser abzuwarten? Also das wären jetzt einmal zwei sehr wichtige Testtage für ihn. Ja, er hat sich sonst mit den Fahrern, den Ingenieuren unterhalten. Honda geht es nicht gut technisch, das wissen wir. Und ja, es ist gut, dass er wieder da ist. Und jetzt schauen wir mal, ob er jetzt schon sein wirkliches Renn-Comeback dann auch in 2 Wochen geben kann.
Also ansonsten, du hast es gesagt, relativ gut zusammengefasst. Honda geht es im Moment nicht gut. Sie haben im Moment ihre Probleme und sie haben nur einen einzigen Fahrer in den Top 10 unterbringen können. Und in den Top 10 unterbringen können hat auch nur Brad Binder die KTM. Er ist am Ende auf Platz 8 gefahren, Miguel Oliveira auf Platz 11 und Rolf Fernandes auf Platz 13. Gerald, was läuft bei der KTM? Da gibt es ja dann auch so ein paar, naja, Unstimmigkeiten nicht, aber es gibt dann so ein bisschen Gemurmel Richtung nächste Saison. Habe ich das richtig gelesen?
Naja, schauen wir uns das Rennen zunächst einmal an. Brad Binder hat halt die Kohlen aus dem Feuer geholt, so wie jedes Mal ist jedes Rennen ungefähr 7, 8, 9 herum und holt das Maximum heraus. Miguel Oliveira hat eine Long-Lap-Strafe bekommen, der war auch ungefähr in dem Bereich und ist weil er die Track-Limits so oft überschritten hat, hat er eben die Long-Lap-Strafe bekommen, ist zurückgefallen. Man muss prinzipiell sagen, die Rennpace von KTM ist nicht schlecht. Da sind sie nicht weit hinter der Spitze. Ja? Nur das alte Problem, Qualifying, da sind sie nicht gut. Da können sie eben den weichen Reifen, den zusätzlichen Grip vom weichen Reifen nicht nutzen. Wenn du dann halt außerhalb der Top 10 startest, dann wird es schwierig. Dann war noch beim Start die Situation, wo Binder sich innen reingebremst hat in der ersten Kurve, dann Zarco berührt hat und dann diesen Crash da ausgelöst hat, wo drei Fahrer gleich ins Kiesbett gepurzelt sind und zum Glück weitestgehend unverletzt geblieben sind. Ja, du bist dann halt dann im Mittelfeld, wo halt sowas passieren kann und der Zug vorne fährt halt ab, ja, weil wenn du vielleicht ein Zehntel langsamer fährst als die Spitze, du kannst das ja nie wieder einholen, ja. Wenn du in der ersten Runde schon 5-6 Sekunden verlierst, vergiss es, ja. Also das alte Problem, Qualifying. Ja, fahrertechnisch gesehen, es steht ja seit Spielberg fest, dass Remy Gardner nächstes Jahr nicht mehr für KTM fahren wird. Seine Zukunft wird komplett offen. Also in der MotoGP wird er noch amtierende Moto2-Weltmeister nicht bleiben. Ob er Superbike-WM irgendwas findet, das sind auch die besten Plätze schon vergeben. Also keine Ahnung, es steht da wirklich von einer offenen Zukunft. Und er hat gesagt, dass man ihm mitgeteilt hat, dass er einfach nicht professionell genug ist, ja. Und dass der Grund sein soll, warum man nicht an ihm festhält. Motorsportchef, KTM-Motorsportchef Piet Beirer hat das dementiert, dass das eben ihm nicht so gesagt wurde, okay, sei es wie es sei, wir waren nicht dabei, wo über solche Dinge gesprochen wurden. Es ist halt jetzt die Frage, weil, okay, mit Raul Fernandez, das hat einfach menschlich halt einfach überhaupt nicht funktioniert und da war es eh gut, dass man da getrennte Wege geht und da ein Weg auch gefunden wurde, das vertraglich so zu lösen, dass er zur RNF Aprilia wechseln kann. Ich persönlich hätte schon gefunden, dass man Gardner eine zweite Saison geben könnte, weil er ist nicht schlecht, er ist aber auch nicht super gut. Es ist eine schwierige Rookie-Saison, die KTM ist nicht das beste Motorrad. Und wenn man ihm eine zweite Saison gegeben hätte, dann hätte er auf dem aufbauen können, was er in diesem Jahr gelernt hat. Und dann hätte man nach dem zweiten Jahr entscheiden können, okay, sehen wir da jetzt eine Steigerung? Kommst du näher an Brad Binder, der die Referenz ist, heran oder nicht? Ja? Dass man da einfach noch länger jemanden Zeit gibt, weil davor hat man Ikale Kuona auch relativ schnell aussortiert, der in der Superbike-WM bei Honda eigentlich eine sehr gute Figur macht. Und die Frage ist natürlich, es ist jetzt noch nicht offiziell, aber anscheinend soll Augusto Fernandez nächstes Jahr den Platz bei Tech 3 Gas Gas bekommen, den Polo Espargaro. Und die Frage ist einfach, dass das neue Supertalent, das KTM in den unteren Klassen hat, das ist einfach Pedro Acosta. Ja? Mhm. Das soll es sogar schon von Honda Gespräche gegeben haben, wo man den irgendwie rauskriegt aus dem Honda, aus dem KTM-Vertrag, aber das ist dann doch im Sand verlaufen. Fest steht, dass KTM mit Acosta natürlich eine zweite Saison fährt. Das steht schon sehr lange fest, weil die Rookie-Saison war am Anfang nicht so einfach, dann kam die Verletzung dazu mit der Pause und so. Und ja, der Speed ist da, den zeigt er natürlich jetzt in letzter Zeit schon. Aber der braucht halt noch ein Jahr, das ist ganz klar. Das wäre jetzt auch viel zu früh, wenn man den in die MotoGP werfen würde. Nur was macht KTM, wenn rein theoretisch Pedro Acosta im nächsten Jahr um den WM-Titel in der Moto2 fährt und eigentlich ready wäre für die MotoGP, schmeißt man dann, wenn man rein theoretisch jetzt Augusto Fernandez nimmt, schmeißt man den nach einem Jahr auch wieder raus. Also das ist ein Punkt, wo KTM jetzt dann auch ein bisschen in der Kritik gestanden ist. Piet Beirer hat gesagt, das müssen sie aushalten, die Kritik. Ist okay, ja. Wir kritisieren auch gerne, wenn etwas seltsam wirkt von außen. Aber da, wie gesagt, da bin ich gespannt, wie das da weitergeht und ob man jetzt wirklich Augusto Fernandez nimmt, weil Augusto Fernandez fährt schon eine sehr gute Moto2-Saison. Man muss auf der anderen Seite aber sagen, Remy Gardner und Raul Fernandez sind im Vorjahr eine viel, viel bessere Moto2-Saison gefahren und haben sich jetzt schon so schwer getan in der MotoGP. Mhm. Und im nächsten Jahr haben wir in der MotoGP am Samstag das Sprintrennen, das heißt, du hast weniger Trainingszeit und also es wird für einen Rookie noch viel, viel schwerer werden, als es in diesem Jahr der Fall war. Ja, also dieser letzte verbliebene KTM-Platz, also bei Gas-Gas, ist halt, ja, schauen wir mal, wie das da weitergeht.
Es ist aber dann auch spannend, ne, dass man jemanden wie Pedro Acosta, der eher nachweislich jetzt auch schon seit anderthalb Saisons eines der größten Talente ist, was wir haben, diese Kunst dann zu haben, ihm den Platz nicht zu versperren, falls er wirklich richtig, richtig gut ist und die Moto2 quasi nur als Zwischenstation nimmt.
Eben, weil rein theoretisch, es ist ja jetzt nur reine Theorie, aber wenn Pedro Acosta nächstes Jahr in der Moto2 alles in Grund und Boden fährt, mhm, und KTM kann ihm dann keinen Platz in der MotoGP anbieten, weil sie besetzt sind, mit, sagen wir, sie geben Augusto Fernandes noch ein Jahr, dann klopfen andere Hersteller an und wollen dieses Talent haben. Ja, und dann wäre vielleicht auch jemand wie Honda bereit, viel Geld auf den Tisch zu legen für eine Ablöse oder so. Ja, also da ist, glaube ich, KTM schon ein bisschen kann in eine Zwickmühle kommen. Und wie gesagt, sie wurden kritisiert, dass man quasi Petrucci nach einem Jahr wieder aussortiert hat, dass man Iker Lecona nach eineinhalb Jahren, wenn man das kurze Corona-Jahr dazu rechnet, aussortiert haben. Jetzt haben sie Remy Gardner aussortiert. Sortieren sie dann im nächsten Jahr Augusto Fernandez aus. Ja? Also das ist schon ein Punkt, wo KTM, glaube ich, sich selber ein bisschen an der Nase fassen muss, weil Fahrermanager und junge Fahrer wissen mittlerweile auch, okay, ich kriege bei KTM vielleicht eine Chance, aber vielleicht ist dann meine Karriere auch gleich wieder vorbei. Ja. Ja. Und das ist dann schon auch eine Tendenz, wo dann junge Fahrer sagen, okay, ich gehe vielleicht lieber in eine andere Nachwuchsschmiede oder so, ja, wenn sich die Chance ergibt. Ja. Also das ist schon ein größeres Thema auch, ja, dass das im Fahrerlager halt schon ein Thema ist.
Das werden wir sehen. Das Rennen hier von Misano hat Francesco Bagnaia gewonnen vor Enea Bastianini und Maverick Vinales auf Platz 3, Luca Marini am Ende auf Platz 4 gefahren. In der Gesamtwertung führt nach wie vor Fabio Quartararo mit 211 Punkten, dahinter Francesco Bagnaia mit 181 Punkten. Aleix Espargaró 3 Punkte hinter Bagnaia, allerdings hat er in den letzten 4 Rennen 70 Punkte auf Francesco Bagnaia verloren. Vierter ist Enea Bastianini, fünfter Johann Zarco, über den wir gar nicht gesprochen haben, der ja quasi in der ersten Runde dann ausgeschieden ist. In 2 Wochen geht es weiter in Aragon. Und dann wird es natürlich dann auch wieder Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de geben mit den Kollegen von motorsporttotal.com. Wenn wir uns gleich nochmal wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen und da hat es auch einige sehr, sehr interessante Rennen gegeben. Das gleich alles hier bei meinsportpodcast.de. Moto2 und Moto3 sind auch gefahren. Gerade in der Moto2 hat es einen ja eher Überraschungssieger gegeben. Alonso Lopez, der vor einigen Rennen schon mit einem Podium auf sich aufmerksam gemacht hat, hat das Rennen von Misano gewonnen. Alina, was war da los?
Genau, Alonso Lopez hat den ersten Boscoscuro-Sieg für dieses Jahr eingefahren. Celestino Vietti schmiss auf Podestkurs seine Position ins Kies. Augusto Fernandes übernimmt die WM-Führung. Liegt jetzt mit 4 Punkten Vorsprung vor Ai Ogura. Genau, von Alonso Lopez haben wir einen Start-Ziel-Sieg gesehen. In der ersten Runde konnte er direkt die Führung übernehmen und ist dann in seiner eigenen Welt gefahren. Auch wenn immer mal wieder Aaron Cornett oder Augusto Fernandes etwas näher herankamen, konnte keiner wirklich die Lücke zufahren. Auch profitierte beispielsweise der deutsche Marcel Schrotter ziemlich gut von den vielen Stürzen. Insgesamt hat die Moto2 12 Stürze verzeichnet in diesem Rennen. Unter anderem in der 10. Runde schmiss Celestino Vietti seine dritte Position ins Kies und damit auch vielleicht seine Möglichkeit, die WM zu gewinnen. Ai Ogura kam schlussendlich als Fünfter ins Ziel und das Podium ist besetzt mit Alonso Lopez, Aaron Canet und Augusto Fernandes.
Alonso Lopez gewinnt dieses Rennen. Gerald, es war ein sturzreiches Rennen. Was ist da los gewesen? Warum sind so viele Motorräder nicht im Ziel gelandet?
Ja, es waren die Gripverhältnisse nicht optimal. Und die Fahrer gehen halt ans Limit und da übertreiben es einfach viele. Mhm. Ganz simpel. Ja. Und manchen ging dann halt einfach auch das Talent aus. Ja. ich meine, die Besten haben sich durchgesetzt, wie man es macht. Alonso Lopez, perfektes Rennen gefahren. Und wir dürfen ja nicht vergessen, der fährt ja erst seit Le Mans für das Team. Hätte eigentlich die Europameisterschaft, glaube ich, fahren sollen, weil er hatte keinen Platz in diesem Jahr. Und zu Saisonbeginn ist ja Romano Fenati für dieses Team gefahren und war ganz weit weg von der Spitze oder vom Mittelfeld auch. Also er ist wirklich nur hinten herumgefahren. Wurde dann von Boscoscuro vor die Türe gesetzt. Nach dem Heimrennen in Mugello. Und nach Jerez, so war das, genau, nach Jerez. Und da wurde halt kritisiert, ja, der Fahrer hat einen Vertrag, aber das Team kann einfach machen mit ihm, was er will. Und da haben sich dann einige andere Fahrer halt nicht sehr, sehr positiv drüber geäußert. Und Lopez hat die Chance bekommen und er hat die Chance wirklich genutzt, weil er hatte jetzt schon einige gute Rennen gehabt. Silverstone 2. ist er nur ganz knapp besiegt worden von Augusto Fernandes. Jetzt ein perfektes Rennen. Also es ist ein Talent, das irgendwie aus dem Nichts dahergekommen ist. Und absolut tolles Rennen gefahren ist und ein großes Talent ist für die Zukunft. Man muss auch sagen, Boskoskuri Chassis, Alina hat es angesprochen, wir haben schon sehr lange keinen Sieg mehr von diesem Chassis gesehen. Und das war 2018 Barcelona, ein gewisser Fabio Quartararo, ja, der hat das letzte Mal mit diesem Chassis gewonnen. Und es war auch das erste Mal seit Valencia 2019, dass kein Kalex-Chassis gewonnen hat. Valencia 2019, KTM-Chassis und ein gewisser Brad Binder. Ja, also da hat sich jetzt Lopez in eine Riege von interessanten Namen eingereiht. Ja, und ist, glaube ich, wirklich ein gutes Talent für die Zukunft.
Auch Justo Fernandes hat seine Führung beibehalten bzw. wieder übernommen von Ayo Ogula. Der hatte beim letzten Rennen noch mit einem Punkt geführt. Jetzt liegt er mit 4 Punkten zurück. Aaron Canet auf Platz 3, 157 Punkte. Celestino Vietti nach seinem Ausfall mit einem Nuller, 156 Punkte, auf Platz 4 zurückgefallen. Toni Arbolino ist im Moment Fünfter. Alina, du hast eben gesagt, Marcel Schrötter hätte von den Stürzen profitiert. Insgesamt war es wieder kein gutes Wochenende für ihn. Am Ende auf Platz 11. Er kommt nicht so richtig vom Fleck.
Nee, genau. Eigentlich wäre jetzt die Möglichkeit, dass er um einen neuen Vertrag fährt, weil wir ja wissen, dass sich die Wege Ende der Saison mit IntectGP trennen werden. Genau. Aufgrund der vielen Stürze kam er dann auch mal in den guten Bereich von 10, 11, 12. Hat im Endeffekt dann auch vom 11. Platz das Rennen beendet, hatte allerdings aber auch eine Long-Lap-Penalty, weil er wie viele andere schon sehr auf Track-Limits missachtet hatte.
Ja, Track-Limits missachtet. Marcel Schrötter kommt in der nächsten Saison dann nicht wieder in der Moto2 an oder wie sieht das aus, Gerald? Was machen wir mit Marcel Schrötter?
Ja, schwierig. Es ist momentan, glaube ich, komplett offen. Es gibt da keinerlei konkrete Sachen für nächstes Jahr momentan, soweit ich weiß. Ich habe mit ihm in Spielberg lange gesprochen. Und er hat gesagt, es wird sich in der Woche nach Spielberg entscheiden, ob er hier, also bei Intact, bleiben wird oder nicht. Er hat gesagt, er hat Gespräche gehabt mit BMW direkt für Superbike WM, aber das BMW-Werksteam macht dort mit Michael van der Mark und Scott Redding weiter. Er hat gesagt, Superbike WM interessiert ihn schon, aber nur mit einem guten Team. Aber dort sind auch alle Plätze eigentlich vergeben, alle guten. Ob er in der Moto2 bleiben wird, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und habe da auch meine Zweifel, weil erstens einmal, er hat jetzt nicht die Mitgift von einem großen Sponsor oder so, den er mitbringen könnte zu einem kleineren Team. Die Top-Teams sind, glaube ich, alle so ziemlich besetzt. Da schaut, glaube ich, keiner nach einem Schrötter, der immer so um Platz 10 herumfahrt, ganz ehrlich. Und auch die italienischen und spanischen Teams, die schauen dann auch eher nach italienischen und spanischen Talenten, die es in der Moto3 gibt, als nach einem unter Anführungszeichen alten Schrötter, ja, weil der fährt ja seit gefühlten 100 Jahren in der Moto2, also 10 Jahre sind es. Also ich weiß nicht, ob wir ihn wirklich nächstes Jahr in der Moto2 sehen werden. Ich habe auch ehrlich gesagt keinerlei Informationen oder wo es sonst hingehen könnte, ob er da irgendwo einen guten Platz bekommt in der Superbike WM oder keine Ahnung, oder Supersport. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das ist sehr, sehr offen momentan, wie es mit ihm weitergehen wird.
Es ist schade, weil zwischendurch in der Saison sah es ja so aus, als ob er ja Fuß gefasst hätte.
Ja, wir haben schon ein bisschen einen Aufwärtstrend gesehen in der letzten Zeit, aber Qualifying war zu schwach und das ganze Wochenende in Misano war einfach zum Vergessen, da war einfach das Speed von A bis Z nicht da. Im Endeffekt muss man sagen, es war insgesamt zu wenig, ja, weil wenn du 10 Jahre lang Moto2 fährst und insgesamt 5 Podestplätze hast bei, weiß ich nicht, 100, 175 Rennen herum, oder mehr, keine Ahnung, aber jedenfalls sehr, sehr vielen Rennen halt, 5 Podestplätze ist einfach zu wenig und er hat sich da auch eigentlich nie aufgedrängt, dass er eine MotoGP-Chance bekommt, weil wenn wir jetzt Stefan Bradl als Testfahrer halt abziehen, seit Jonas Folger halt weg ist, ist er halt eigentlich der einzige deutsche Hoffnungsträger und auch MotoGP-Vermarkter Dorna Sport will ein international besetztes Starterfeld in der MotoGP haben und nicht nur Italiener und Spanier. Und da würde es, wenn er in der Moto2 ansprechende Leistungen gezeigt hätte, also Rennen gewinnen, um einen WM-Titel kämpfen und so, dann hätte es durchaus auch Unterstützung von Dorna Sport gegeben, dass man für ihn einen Platz in einem Satellitenteam in der MotoGP findet. Aber da hat er einfach die sportlichen Leistungen nicht gebracht und damit ist er auch für MotoGP eigentlich nie ein Thema gewesen.
Gibt es nächste Saison einen deutschen Fahrer in der MotoGP, Moto2 oder Moto3?
Also wenn sich Marc Marquez nicht verletzt und Stefan Pradl nicht einspringen muss, vielleicht nicht dann.
Das sind keine guten Aussichten für die deutschen MotoGP, Moto2 oder Moto3-Hoffnungen. Auf jeden Fall haben wir die Fahrerwertung, dass Augusto Fernandes im Moment vor Ayo Gulda führt und Aaron Canet ist noch halbwegs in Schlagweite dahinter. Allerdings muss da noch einiges passieren, damit er dann in diesen Kampf dann wird eindringen können. Kommen wir zur Moto3 und Alina, da hat mit Dennis Foggia jemand gewonnen, der auch nochmal ein Wörtchen mitsprechen möchte in der WM-Wertung.
Genau, Dennis Foggia hatte ja auch letztes Jahr die beiden Misano-Rennen gewonnen und auch so feierte er dieses Jahr seinen Heimsieg. Issa Guevara löste dabei auch Sergio Garcia in der WM-Führung ab. An sich hatten wir ein sehr spannendes Rennen. Foggia setzte sich erst gegen Ende vollkommen gegen Jaume Marcia und Issa Guevara durch. Auch Sergio Garcia versuchte hinten dran zu bleiben, stürzte allerdings, nachdem er eine Berührung mit Dennis Oenchi hatte, der von Pole Position gestartet war. Auf seiner Aufholjagd wurde dann Garcia disqualifiziert wegen unverantwortlichen Fahrens. Das war dann in Runde 14. Foggia profitierte allerdings davon, dass Marcia und Guevara mit Oenchi zusammen ums Podium kämpften und konnte ein wenig wegfahren, um so wirklich auch auf der Start-Zielgerade sicher zu sein. Genau, Sergio Garcia hat somit die WM-Führung an Issa Guevara verloren und Dennis Foggia holt auch weiter auf.
Also Dennis Foggia in der Fahrerwertung im Moment, dann auf Platz 3. Es sind noch 24 Punkte bis Sergio Garcia und 11 Punkte da. Vorher noch Isan Guevara. Gerald, Sergio Garcia, dem wird dieser Nuller ganz schön wehtun in der Fahrerwertung.
Ja, 11 Punkte sind trotzdem mal nix. Mhm. Aber trotzdem, die vergangenen drei Rennen waren halt auch nicht so toll. Ne? In Silverstone rausgeflogen, unschuldig. Da hat er Glück gehabt, dass Guevara auch abgeschossen wurde, weil sonst hätte da schon Guevara die WM-Führung übernommen. Österreich war von beiden so-so. Jetzt komplett verkorkst von Garcia. Es ist schwierig, in der Moto3 kann so viel passieren, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass Guevara das Momentum immer mehr auf seine Seite bringt, weil es gibt auch viele Rennen, die er dann auch nicht gewonnen hat, aber oft dann für mehrere Runden angeführt hat und gesagt hat, so, ich behaupte mich jetzt hier mal an der Spitze des Feldes, ja, und fährt dann aber so gute Runden, dass dann es lange dauert, bis jemand ihn wirklich attackieren und überholen kann. Also das ist schon ein Zeichen von, ich bin da, ich möchte Weltmeister werden, ich habe Selbstvertrauen. Ja. Und bei Garcia war das in den vergangenen Rennen, da war er einfach in dieser Spitzengruppe halt immer dabei und im ganzen Kuddelmuddel und hat sich aber da nicht so extrem in Szene setzen können. Ja. Und Foggia, also ich glaube 35 Punkte Rückstand, ist aufholbar und machbar. Es hat ja schon länger Zeit danach ausgesehen, dass er komplett raus ist aus der WM. Aber ich glaube, jetzt mit den 35 Punkten Rückstand, da ist er wieder echt gut dabei. Die einzige Schwäche, die Foggia hat, ist, wenn es nass ist, wenn es regnet. Also es war auch, wie es im Training, im Qualifying ein bisschen auch angefangen hat zu tröpfeln, da war dann auch nicht, ist dann nicht mehr viel gegangen. Und bei Regenrein war er immer schlecht. Und wir haben rein theoretisch, Thailand kann es regnen, Australien, Phillip Island, da kann es auch immer mal regnen. Malaysia, Valencia haben wir auch schon Regenreinen gesehen. Also das ist noch eine Schwäche, woran er arbeiten muss. Eine Nachricht gibt es auch bezüglich Foggia. Im nächsten Jahr wird er für Italtrans in der Moto2 fahren.
Das ist doch schön. Also auf jeden Fall eine gute Nachricht für Dennis Foggia.
Ja, absolut, weil wenn du bedenkst, vergangenen Jahr hat er gegen Acosta gekämpft und Acosta ist aufgestiegen in die Moto2 und Foggia nicht. Er hat einfach nicht den richtigen Platz gefunden, hat sich nichts ergeben und eigentlich unter Anführungszeichen wäre jetzt dieses aktuelle Moto3 ja für ihn eigentlich überflüssig, weil er müsste eigentlich schon in diesem Jahr Moto2 fahren. Aber mit Italtrans hat er ein gutes Team gefunden. Wir erinnern uns, Bastianini war da erst vor kurzem Weltmeister, also da hat er ein gutes italienisches Team und dass er Talent hat, hat er oft jetzt gezeigt und ich bin echt gespannt, wie er sich dann im nächsten Jahr in der doch auch sehr schwierigen Moto2-Klasse behaupten wird.
Isan Guevara führt in der Fahrerwertung vor Sergio Garcia 11 Punkte Vorsprung, dahinter Dennis Foggia auf Platz 3, Jaume Marcia auf der 4 und Dennis Oenchi auf der 5 mit 140 Punkten. Gerald, haben wir noch was vergessen an diesem doch sehr spektakulären Wochenende?
Ja, wir müssen noch einen kurzen Blick auf die Moto E werfen. Die haben ja das Saisonfinale bestritten und im ersten Rennen am Samstag hat Dominik Aegeter den Weltcup-Titel fixiert für das Intec-Team. Zum ersten Mal hat er den Weltcup gewonnen, war cool, war eine super Saison von ihm. Bis auf einmal, wo er Vierter war, war er das ganze Saison immer auf dem Podium. Absolut verdient, war der stärkste Fahrer. Und hat ihm im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, wo er auch schon knapp dran war, diesmal kein Pech gehabt, dass er irgendwie beim Start abgeräumt wurde von irgendwem oder so. Also optimale Saison, super für ihn, super fürs Intec-Team, die ja in der Moto2 nicht jetzt Erfolge feiern dürfen seit einiger Zeit. Und es war auch das letzte Rennen von Energica als Einheitsmotorenhersteller. Im nächsten Jahr übernimmt dann Ducati. Die Motorräder sind von der Leistung her ähnlich, aber wurden von Grund auf neu entwickelt mit der neuesten Technologie, sind deutlich leichter als die Energica-Motorräder. Und die Rundenzeiten, wenn jetzt die Moto E so auf Moto3-Niveau ist, dann sollten Ducati-Rundenzeiten im nächsten Jahr doch ein deutlich schneller werden. Also da beginnt schon für die Moto E das, sagen wir mal, zweite Kapitel in dieser noch jungen Geschichte.
Das werden wir auch beobachten und motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall bei euch in den Bookmarks sein. Dort werdet ihr dann auch immer über die Moto E informiert. Das war es schon mit der neuen Ausgabe von Starting Grid, jetzt in neuem Gewand, hier auf meinsportpodcast.de. Es gibt natürlich weiterhin den Formel 1 Podcast Starting Grid und dann den MotoGP Talk Starting Grid. Alina, vielen Dank. Das war ein tolles Debüt für dich hier bei Starting Grid. Vielen Dank für deine Teilnahme.
Ja, sehr, sehr gerne.
Gerald, ich danke auch dir und wie gesagt, die nächsten 14 Tage sollte man sich auf jeden Fall informieren auf motorsporttotal.com, was in der MotoGP vor allen Dingen bei den Tests abgeht.
Ja, absolut, weil das wird jetzt wirklich interessant. Wie geht's Marc Marquez? Wie ist der neue Yamaha-Motor und haben andere Teams neue Entwicklungen, von denen wir noch gar nichts wissen? Also da gibt es sicher einige spannende Geschichten mit Ausblick schon fürs nächste Jahr und ja, reinschauen, lesen, liken, alles cool und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch.
Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf Spotify oder auf iTunes. Und ansonsten, wie gesagt, motorsporttotal.com ist die Go-To-Seite, um über die MotoGP, Moto2 und Moto3 informiert zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.